Studienreihe über biblische Lehren von Dr. Martin Lloyd-Jones. Band 2. Gott, der Sohn. Kapitel 4. Adams Nachkommenschaft und die Ursünde. Im letzten Vortrag begannen wir unsere Betrachtung der Lehre vom Sündenfall des Menschen.
Wir warfen einen Blick auf die Welt von heute und sahen, dass es einen sehr großen Unterschied gibt zwischen dem, was wir dort sehen, und dem Bild, was wir vorher betrachteten, als wir den Menschen angeschaut haben, wie er von Gott in seinem eigenen Ebenbild und Gott ähnlich geschaffen wurde und in dem Garten Eden, das Paradies, gestellt wurde. Und gemeinsam schauten wir uns die Erklärung für diesen Gegensatz an, die uns im dritten Kapitel von 1. Mose gegeben wird. Den Sündenfall, die erste Verfehlung. Daran anknüpfend untersuchten wir einige unmittelbare Folgen des Sündenfalls. Das, was sich sofort im Leben von Adam und Eva ereignete.
Nun aber wollen wir uns mit einem anderen, entscheidenden Aspekt dieser bedeutenden Lehre beschäftigen. Wir müssen nun die Auswirkung der Sünde und des Sündenfalls auf Adams Nachkommenschaft untersuchen. Nicht nur auf Adam selbst, sondern auf alle, die aus ihm hervorgegangen sind. Vielleicht der beste Weg, sich dieser Thematik zu nähern, ist es, sich folgende Tatsache zu vergegenwärtigen. Wir stehen der Tatsache der Universalität der Sünde gegenüber. Die Universalität der Sünde ist etwas, worüber keine Uneinigkeit besteht. Nicht alle sprechen von Sünde. Manche sind nicht bereit, den Zustand, den wir überall antreffen, so zu nennen. Aber egal wie, alle Menschen, seien sie Christen oder nicht, müssen zugeben, dass etwas verkehrt ist mit dem Menschen, wo immer man ihn auch antrifft. Es ist egal, wie weit entwickelt er sein mag, ob er zivilisiert ist oder unzivilisiert. Es ist eindeutig, dass irgendetwas im Menschen fehlt, und dieses Etwas verursacht Not und Elend. Die Bibel nennt das, und so tun wir das deshalb auch, die Universalität der Sünde. Die Tatsache der Universalität der Sünde wird in der ganzen Bibel geltend gemacht. Um dies zu veranschaulichen, lassen Sie mich einfach, mehr oder weniger willkürlich, bestimmte, gut bekannte Bibelstellen auswählen. Nehmen wir beispielsweise die bedeutende Aussage in Jesaja 53, Vers 6. Wir alle irrten umher wie Schafe. Wir alle. Aber die in vielerlei Hinsicht klassische Bibelstelle zu dieser Lehre ist natürlich diejenige in Römer 3. Der Apostel wiederholt sie mehrmals. Da ist kein Gerechter, auch nicht einer. Vers 10. Damit die ganze Welt dem Gericht Gottes verfallen sei. Vers 19. Alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes. Vers 23. Es gibt hier keine Ausnahme. Juden und Heiden, Barbaren und Griechen. Es macht keinen Unterschied. Die ganze Welt, der Mensch in seiner Gesamtheit, ist schuldig vor Gott. Es handelt sich um eine entscheidende Lehre, wesentlich für ein richtiges Verständnis der biblischen Heilslehre. Jakobus sagt haargenau dasselbe. Denn wir alle straucheln oft. Jakobus 3, Vers 2. Noch einmal, Sünde ist universal. Johannes sagt es in seinem ersten Brief zweimal im ersten Kapitel. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. 1. Johannes 1, die Verse 8 und 10. Das sind also ein paar typische biblische Aussagen. Wir können sie zusammenfassen, indem wir sagen, dass die gesamte Welt schuldig ist wegen der Sünde. Aber die Bibel geht noch weiter und sagt, dass die Sünde nicht nur alle Menschen, sondern ihre ganze Natur ergriffen hat, dass jeder Teil ihres Wesens einbezogen ist, Körper, Seele und Geist. Die Frage, die sich natürlich sofort stellt, ist, wie konnte das geschehen? Aber bevor wir diese Frage aufgreifen, wäre es sicher gut, wenn wir uns an diesem Punkt klar machen, was wir genau mit Sünde meinen. Was ist der Charakter von Sünde? Was ist mit Sünde gemeint, wenn dieser Begriff in der Schrift benutzt und gelehrt wird? Nun, lassen Sie es uns so zusammenfassen. Zuallererst lehrt uns die Bibel ganz klar, dass Sünde eine spezielle Form des Bösen ist. Nun können Sie mit etwas Bösem zu tun haben, das in einem gewissen Sinn keine Sünde ist. Böses kann etwas Allgemeines sein, vielleicht etwas Physisches, ein Unglück oder Ähnliches. Das ist eine Manifestation von dem Bösen, der Grausamkeit in dieser Welt, aber nicht notwendigerweise von Sünde. Der Unterschied zwischen beidem ist, dass Sünde moralisch und ethisch böse ist. Nicht böse im Allgemeinen, aber ein besonderer Teil des Bösen. Die Bibel hat eine ganze Reihe von Begriffen, um Sünde zu beschreiben. Ein Wort, das sie sehr häufig benutzt, bedeutet das Ziel verfehlen oder vom richtigen Weg abweichen. Ein anderes Wort bedeutet die Abwesenheit von Integrität, von Wahrhaftigsein, Unversehrtheit, ein Mangel an Rechtschaffenheit, ein Verlassen des vorgegebenen Pfades. Das ist eine äußerst wichtige Unterscheidung. Wieder ein anderes Wort beinhaltet eine Revolte, eine Rebellion, eine Weigerung, uns einer rechtmäßigen Autorität zu unterwerfen. Es bedeutet eine bewusste Übertretung des Gesetzes und einen vorsätzlichen Bundesbruch. Ein weiteres biblisches Wort, das mit Sünde übersetzt wird, bedeutet Schuld. Auch das ist ein wichtiger Kerngedanke. Denn wiederum haben wir einen Begriff, der Untreue und sogar Verrat bedeutet. Es ist nicht nur so, dass wir untreu sind, sondern wir sind des Verrats schuldig. Ein anderes Wort, das in der Bibel oft gebraucht wird, um das, was Sünde beinhaltet, zu erfassen, bedeutet Nichtigkeit oder Leere, Sinnlosigkeit. Petrus spricht von unserem nichtigen Wandel, den wir durch die Tradition von unseren Vätern übernommen haben. 1. Petrus 1, Vers 18, nach der Luther. Paulus schreibt in Epheser 4, dass wir Dinge in der Nichtigkeit unseres Sinnes tun. Vers 17. Nichtigkeit ist ein sehr gebräuchliches biblisches Konzept für Sünde. Aber dann, schließlich, wird uns berichtet, dass Sünde eine Entstellung, eine Verzerrung der Natur bedeutet. Etwas, was man genommen und dann verdreht und entstellt hat. Dies sind also einige der Wörter, die in der Bibel gebraucht werden, um diese Vorstellung von Sünde und ethisch Bösem zu umfassen. Das Zweite, was die Bibel uns über Sünde lehrt, ist, dass Sünde einen absoluten Charakter hat. Die Bibel stellt Gut und Böse immer als völlige Gegensätze dar. Dazwischen kennt sie überhaupt nichts. In der Bibel ist eine Sache entweder schwarz oder weiß. Es gibt niemals ein Grau. Es gibt keine Gemeinschaft von Licht und Finsternis, Gut und Böse, Gott und Belial. Die Eigenschaft der Sünde ist eine absolute Eigenschaft. Sie ist tatsächlich und definitiv schlecht. Sünde ist nicht einfach die Abwesenheit von Gutem. Sie ist ein eigenständiges Etwas und hat einen klar definierten Charakter. Es gibt keine Mitte zwischen zwei Gegensätzen, sagt Aristoteles. Und diese Feststellung kann auch hier angewandt werden. Es gibt keinen graduellen Übergang von Böse zu Gut. Eine Sache ist entweder gut oder sie ist böse. Das Dritte, was die Bibel betont, ist, dass Sünde immer etwas ist, was in direktem Bezug zu Gott, zu seinem Willen und zu seinem Gesetz steht. Die Bibel definiert Sünde immer aus Sicht unserer Beziehung zu Gott. Das ist der Grund, warum das biblische Konzept von Sünde so scharf unterschieden werden muss von moralischen Vorstellungen, die sich nicht aus der Bibel ableiten. Gott ist immer beteiligt, und Sünde macht die Tatsache zur Sünde, dass sie eine falsche Beziehung zu Gott darstellt. Sünde ist, wenn der Mensch sich in einem Zustand befindet, in dem er Gott nicht liebt und nicht ausschließlich für Gottes Herrlichkeit und Ehre lebt. Die vierte biblische Betonung liegt auf der Tatsache, dass Sünde etwas ist, das sich im Herzen von uns Menschen abspielt, nicht auf der Oberfläche ihres Lebens, sondern in den Tiefen des Inneren. Aus dem Herzen kommen hervor böse Gedanken, Mord, Ehebruch. Matthäus 15, Vers 19. Das Herz steht in der Bibel nicht nur für den Sitz meiner Gefühle, es ist nicht nur etwas auf der Oberfläche meines Lebens. Es ist nicht nur die Art und Weise, wie ich meiner Persönlichkeit Ausdruck gebe. Jetzt wohnt dort Sünde, sagt die Bibel. Anders ausgedrückt heißt dies fünftens, dass Sünde nicht allein aus Taten besteht, sondern im Wesentlichen ein Zustand ist. Es gibt Leute, die Sünde nur als Taten definiert haben. Sie haben vergessen, dass Sünde ein Zustand ist, bevor sie sich in Taten manifestiert. Mit anderen Worten, wir können uns Sünde im Sinne von Schichten vorstellen. Zuallererst sind wir in einem sündigen Zustand. Und weil das so ist, neigen wir dazu, sündige Gewohnheiten zu entwickeln, deren wir ständig schuldig sind. Dann geben wir uns, weil wir Geschöpfe mit sündigen Gewohnheiten sind, sündigen Taten und einzelnen sündigen Handlungen hin. Es ist also oberflächlich und ganz unbiblisch, sich Sünde nur in Gestalt einzelner Taten vorzustellen. Und als letztes schließt die Bibel in ihre Beschreibungen und Definitionen der Sünde immer die Tatsache ein, dass Sünde Schuld und Unreinheit ist. Auch hier gilt, Unreinheit ist ein Zustand, eine Verfassung. Aber Schuld ist ein Teil der Sünde. Und nach der Schrift ist Schuld an und für sich sündig. Eine der besten und umfassendsten Definitionen von Sünde, der ich je begegnet bin, ist folgende. Sünde ist ein Mangel an Übereinstimmung mit dem moralischen Gesetz Gottes, in Zustand, Wesensart oder Handlung. Das fasst alles zusammen. Die wichtigen Fragen sind also, warum sündigen wir alle? Warum sind wir alle schuldig? Wie wurden wir zu schuldbeladenen Sündern? Was erklärt die Universalität der Sünde? Die Bibel sagt uns, dass alles dies auf die Sünde Adams zurückzuführen ist. Dass all dies direkte Folge dieser ursprünglichen Sünde ist, mit der wir uns beschäftigt haben. Aber es gibt Leute, die das nicht akzeptieren. Sie sagen, dass wir alle in einer Art neutralem Zustand in die Welt hineingeboren werden. Wir würden aber sofort das schlechte Vorbild wahrnehmen, das andere uns geben, es imitieren und dadurch sündigen. Das aber ist eine Leugnung der biblischen Lehre von der Ursünde. Das verbindet Sünde nicht direkt mit Adam, sondern sagt, dass Adam ein schlechtes Vorbild hinterlassen habe, nachdem sich andere gerichtet hätten, und dieser Prozess der Nachahmung habe sich seitdem kontinuierlich fortgesetzt. Aber so dürfen wir nicht von Sünde denken, wenn wir biblisch sein wollen. Und ebenso wenig dürfen wir sie uns lediglich als eine Art von Unfähigkeit oder Unvermögen vorstellen. Nein, die Bibel verbindet Sünde direkt mit dieser ersten Sünde Adams. Nun, im Allgemeinen wird dies die Lehre von der Ursünde oder der Erbsünde genannt. Was meinen wir damit? Zunächst lassen Sie uns gewisse sehr verbreitete Missverständnisse in Bezug auf diese Lehre und besonders Missverständnisse der Bedeutung dieses Wortes ursprünglich ablegen. Es bedeutet nicht und darf niemals so verstanden werden, dass Sünde zur ursprünglichen Verfassung der Menschen gehört hätte. Das war eindeutig nicht so, und wir haben uns zuvor große Mühe gegeben, dies zu betonen. Der Begriff bedeutet nicht, dass man Sünde irgendeinem ursprünglichen Fehler in der Konstitution des Menschen zuschreiben kann. Was er bedeutet, ist zunächst, dass Sünde auf die ursprüngliche Wurzel der menschlichen Rasse, auf Adam, zurückgeht. Alle Sünde ist aus Adam hervorgegangen. Oder, um es anders auszudrücken, diese Lehre besagt, dass der Ursprung der Sünde nicht in unserer Nachahmung der Vorbilder anderer, die vor uns gewesen sind oder die wir sehen, zu suchen ist, sondern dass sie etwas ist, was der menschlichen Natur nun von Geburt an zu eigen ist und dass wir alle in diesem Zustand geboren worden sind. Sie geht in dieser Weise auf die ursprüngliche Wurzel zurück und wir sind deshalb in Schuld geboren. Psalm 51, Vers 7. Das andere, was wir in dieser Hinsicht betonen müssen, ist, dass diese ursprüngliche Sünde, die Ursünde, die innere Wurzel all der Sünden darstellt, die wir tatsächlich begehen und die uns verunreinigen. Sie ist ursprünglich in dem Sinn, dass sie, wie wir gesehen haben, direkt aus dem Zentrum unseres Wesens und unserer Persönlichkeit hervorgeht. Aber wir können nicht näher darauf eingehen, sondern müssen darauf hinweisen, dass die Ursünde zwei Bestandteile hat. Der erste ist die ursprüngliche Schuld. Der zweite ist die ursprüngliche Unreinheit oder Befleckung. Nach der Heiligen Schrift haben wir diese beiden Dinge von Adam und seiner Sünde geerbt. Und ich möchte dies besonders gewissenhaft betonen, weil Sie feststellen werden, dass es viele Menschen gibt, die zwar an eine vererbte Befleckung glauben, die aber die Lehre von der vererbten Schuld zurückweisen. Ja, sagen sie, es ist durchaus zutreffend, dass wir diese Befleckung von Adam geerbt haben. Aber sie sagen, dass sie es als ungerecht und unfair ansehen und als unvereinbar mit der Liebe Gottes, wenn man sagt, dass wir tatsächlich wegen der Sünde Adams schuldig geworden sind. Dass wir die Schuld ebenso wie die Befleckung von ihm geerbt haben. Aber das ist die biblische Lehre, wie ich Ihnen zeigen möchte. Sie besagt, dass wir unter das Gesetz und die Gerechtigkeit geboren werden und dass wir Strafe und Gericht verdienen, weil wir tatsächlich der Übertretung Adams schuldig sind. Nun mag die Allgemeinheit das nicht. Sie sagt, dass wir nicht schuldig sind, solange wir nicht etwas Falsches getan haben. Wir seien mit diesem vererbten Unvermögen oder dieser Unfähigkeit geboren worden, selbst mit dieser Neigung zum Falschen. Aber das, sagen sie, sei keine Schuld. In dem Moment, wo man etwas getan habe, da sei man schuldig, aber nicht früher. Oder manche Leute, die ein bisschen weitergehen und ein bisschen biblischer werden, sagen, ja, wir sind schuldig, aber wessen wir schuldig sind, ist unsere befleckte Natur. Wir sind nicht der tatsächlichen Übertretung Adams schuldig, aber weil wir eine befleckte Natur von ihm geerbt haben, befinden wir uns in einem schuldigen Zustand. Denn befleckt sein bedeutet schuldig sein. Die Bibel nun, behaupte ich, lehrt keine dieser beiden Sichtweisen. Stattdessen lehrt sie, dass wir tatsächlich der Sünde schuldig sind, die Adam begangen hatte. Der klassische Textabschnitt ist Römer 5, die Verse 12 bis 19. Wirklich wichtige Verse.
Darum, wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod, und so der Tod zu allen Menschen durchgedrungen ist, weil sie alle gesündigt haben, denn bis zum Gesetz war Sünde in der Welt. Sünde aber wird nicht zugerechnet, wenn kein Gesetz ist. Aber der Tod herrschte von Adam bis auf Mose, als das Gesetz gegeben wurde, selbst über die, welche nicht gesündigt hatten in der Gleichheit der Übertretung Adams, der ein Bild des Zukünftigen ist. Mit der Übertretung ist es aber nicht so wie mit der Gnadengabe. Denn wenn durch des einen Übertretung die vielen gestorben sind, so ist vielmehr die Gnade Gottes und die Gabe in Gnade, die durch den einen Menschen, Jesus Christus, ist, gegen die vielen überströmend geworden. Und mit der Gabe ist es nicht so, wie es durch den einen kam, der sündigte. Denn das Urteil führt von einem zur Verdammnis, die Gnadengabe aber von vielen Übertretungen zur Gerechtigkeit. Denn wenn durch die Übertretung des einen der Tod durch den einen geherrscht hat, so werden vielmehr die, welche die Überschwänglichkeit der Gnade und der Gabe der Gerechtigkeit empfangen, im Leben herrschen durch den einen, Jesus Christus. Wie es nun durch eine Übertretung für alle Menschen zur Verdammnis kam, so auch durch eine Gerechtigkeit für alle Menschen zur Rechtfertigung des Lebens. Denn wie durch des einen Menschen Ungehorsam die vielen in die Stellung von Sündern gesetzt worden sind, so werden auch durch den Gehorsam des einen die vielen in die Stellung von Gerechten gesetzt werden. Wie irgendjemand das diskutieren oder leugnen kann, übersteigt meinen Verstand. Es ist so eindeutig und der Apostel wiederholt es mehrmals. Als großer Lehrer, wie er nun einmal war, wiederholt er sich und wiederholt es und wiederholt es, weil er wusste, dass die Menschen in ihrer Sünde geborene Philosophen sind, denen diese Lehre nicht gefallen würde und die Einwände erheben und versuchen würden, dagegen zu argumentieren. Aber lassen Sie mich Ihnen das Argument so erklären. Sie bemerken, dass der Apostel in diesem Abschnitt eine Parallele zieht. Und was er sagt, ist wirklich eine weitergehende Auslegung und Erklärung dessen, was er in den ersten 10 Versen dieses bedeutenden Kapitels dargelegt hat. Er rühmt die Gnade Gottes in Christus. Er zeigt auf, wie wir alles Christus verdanken. Alles wird uns unverdientermaßen durch seine Gnade gegeben und wir sind durch ihn gerechtfertigt, durch ihn allein. Seine Tat, und ganz und gar nicht meine Taten, wird mir angerechnet. Und sehen Sie, auf welche Weise Paulus das hier verdeutlicht? Er sagt, ich habe eine perfekte Illustration dafür. Ihr wisst, dass, als Adam diese eine Sünde beging, sie uns allen angerechnet wurde, obwohl wir sie nicht begangen hatten. Auf genau dieselbe Weise wurde uns die Tat Christi angerechnet, obwohl wir nichts getan hatten. Und wir werden durch sie gerechtfertigt. Aber Paulus wird, wie Sie sehen, noch konkreter.
Er sagt hier, darum, wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod und so der Tod zu allen Menschen durchgedrungen ist, weil sie alle gesündigt haben. Er sagt im Wesentlichen, ich kann es euch beweisen. Denn bis das Gesetz kam, das Mose gegeben wurde, war Sünde in der Welt. Aber Sünde wird nicht angerechnet, wo es kein Gesetz gibt. Nun gut, mögen Sie fragen, wenn Sünde nicht angerechnet wird, wie kommt es, dass all diese Menschen starben? Hier ist die Antwort. Aber der Tod herrschte von Adam bis auf Mose, selbst über die, welche nicht gesündigt hatten in der Gleichheit der Übertretung Adams. Mit anderen Worten, all diese Menschen, die seit Adam und bis Mose gestorben waren, starben nicht wegen etwas, was sie getan hatten, sondern wegen der Sünde Adams. Das Gesetz war noch nicht gegeben worden und Sünde wird nicht angerechnet, wo kein Gesetz ist. Aber diese sind wegen der Sünde Adams gestorben, die ihnen angerechnet worden war. Es ist diese eine Sünde, die den Tod über sie bringt. Umgekehrt und herrlicherweise, so sagt er, wird mir nun diese großartige Tat des Sohnes Gottes angerechnet. Ich habe nichts getan. Er tat alles. Aber es wurde mir angerechnet, weil er mein Bundesvertreter war oder weil ich in seinen Lenden war, wie Sie es auch verstehen mögen. Aber Sie sehen die Parallele. Was ich nun besonders betonen möchte, ist deshalb, dass die Bibel daher unmissverständlich und eindeutig die Lehre von der Ursünde lehrt. Und wenn wir eine umfassende Vorstellung von der Lehre der Ursünde haben wollen, dann müssen wir darauf bedacht sein, diese vererbte Schuld ebenso sehr zu betonen wie die vererbte Befleckung, die ich mit Ihnen hoffentlich noch weiter betrachten werde. Ich empfehle Ihnen erneut, dieses bedeutende 5. Kapitel des Römerbriefes zu lesen. Es entfaltet die Gnade Gottes in Christus in unserer Errettung auf eine höchst erstaunliche Weise. Doch die gesamte Argumentation hängt wirklich von unserer Annahme der Lehre der ursprünglichen Schuld, wie auch der ursprünglichen Unreinheit ab. Im Lichte all dessen möchte ich Sie, wie auch mich, erneut dazu aufrufen, die Größe der Gnade und Liebe Gottes zu betrachten, die er darin erweist, dass er in Jesus Christus so an uns handelt, wie er es tut.